Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Cool, ich weiß, oh, sorry.
Jetzt wollte ich gerade anfangen. Was wolltest du sagen?
Fang an.
Mach.
Alles okay.
Herzlich willkommen zur 142. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei der Martin von der Spake Bakery.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was? Oder auch von Bacon Bakery.
Bacon Bakery?
Ja, ja. Aber du kannst auch Holländisch ja schon so schön aussprechen, von daher.
Wann lernst du denn Holländisch?
Ach, hör bloß auf, als ob ich gerade einen Kopf für Holländisch habe. Meine Frau lernt gerade Holländisch.
Ja, das habe ich schon gesehen. Auf Instagram habe ich gesehen, dass sie da auch mega Spaß hat. Das kann man auch echt bei dieser Sprache entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob es auch mit den falschen Leuten Spaß macht, aber ich glaube ja, dass die Sprache ist so verrückt. Es macht einfach Laune.
Ist ja aber was Schönes, eine Fantasiesprache zu lernen, ne?
Ja, also es ist wirklich so ein bisschen, als ob sich ein Holländer, ein Franzose und ein Deutscher, also aus Kölner mit Platt, irgendwo an den Tisch gesetzt hätten, so richtig gesoffen hätten und dann eine Sprache geschrieben hätten.
Das ist, ja, genau. Und noch also Aussprachfehler haben dabei.
Ja.
Sie hat gesagt, im ersten Kurs hat sie so ein paar Dinge gelernt, wie man was ausspricht und wie sich was anhört. Und dann macht es eigentlich Klick und du kannst die Sprache schon fast komplett verstehen. Ne?
Jein. Das sind halt die Fallstricke. Du verstehst halt vielleicht so 60-70% von einem Satz und den Rest, den du nicht verstehst. Das ist aber dann das Wichtige daran, wo du dann auf die Schnauze fallen kannst.
Also ja klar, es gibt halt Worte, wo du meinst, du verstehst sie, aber sie heißen was ganz anderes und so. Ja. Das habe ich auch schon gemerkt.
Ja, es ist auch verrückt, dass es dieses Meer und See, dass es unterschiedliche, der deutsche See ist das Meer und das
Meer ist der See, also genau. See. Ne?
Ja. Genau so, also völlig verquer und dann bist du halt völlig, du bist ja noch durcheinander im Kopf, wenn du dann versuchst zu sprechen, die Sprache. Aber es ist ganz witzig. Was ich ärgerlich finde, wenn du in Holland bist und du versuchst Holländisch zu sprechen, wenn sie dann irgendwie keine Zeit haben und dann zack, zack machen und dann einfach auf Deutsch antworten oder dir signalisieren, dass sie jetzt keinen Bock haben, mit dir Holländisch zu lernen.
Ja, also meine Frau hat am Wochenende das erste Mal etwas auf Holländisch bestellt. Wir waren Kibbeling essen und ja, die Frau hat auf Deutsch geantwortet und meine ganze Familie stand so außen rum und wir haben uns alle schlapp gelacht.
Ja, das finde ich auch echt mies. Ja, das hatte ich nämlich auch. Ich war ja auch vor 2 Wochen da. Da war so eine richtig geleckte Strandbude. Ne? Also es war wirklich ein sehr schönes Ding. Und da war dann so eine jüngere Kellnerin und die hatte echt keine Zeit, keinen Bock. Und ich hatte noch eine Rückfrage, weil irgendwer wollte eine Extrawurst haben auf dem Teller und das hat sie dann nicht so direkt verstanden. Ja, und dann, die war so pampig dann, dass... Da war ich echt total auch abgefuckt davon. Da habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Am nächsten Tag waren wir an einer super siffigen Strandbude. Ja, siffig ist übertrieben, aber so richtig so eine abgerockte alte Strandbude, aber total nett gemacht. Das Essen sah auch mega, sah sogar besser aus wie in dem anderen Laden. Und da war so eine ältere, dicke Frau. In aller Ruhe hat die da die Gäste bedient und da habe ich ja vollendig bestellt. Die kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die fand das einfach toll. Und so finde ich, ist es dann auch echt schön, wenn das so funktioniert. Da kriegst du ja auch Leute dazu, es zu lernen. Und sonst ist es schade.
Das stimmt, ja. Ich meine, so langsam sollten ja unsere Hörer auch langsam Lust bekommen, nach Holland zu fahren, so oft wie wir darüber sprechen und da sind. Ich meine, wo geht's bei dir nächste Woche so hin?
Nach Holland. Ja, das ist halt für uns gerade jetzt, vielleicht wenn man aus Süddeutschland kommt, eher nicht so nachzuvollziehen, dass man dann nach Holland fährt, aber das ist wahrscheinlich genau wie bei denen, fährst du gerade nach Südtirol oder in die Alpen oder mal nach Italien rüber, wenn man ans Meer will, ja, das zieht es einen ja schon hin, das ist halt bei uns echt das Nächste, ne? Wenn man jetzt nicht nach Deutschland ans Meer will, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man nach Deutschland ans Meer wollte, wäre man sogar auch länger unterwegs wie nach Holland, oder?
Definitiv, da bist du Minimum 1-2 Stunden länger unterwegs. Und ich finde, dieser Urlaubsfaktor, wenn du im Ausland bist, ist irgendwie größer.
Ja.
Automatisch schon.
Finde ich, kann ich so unterschreiben, ja. Es sind andere Menschen, anderes Essen. Ja.
Genau.
Aber apropos andere Menschen, anderes Essen. Wir haben einen Küchenfunkhörer, hat mich gestern auf Instagram gementiont in seiner Fotostrecke. Der ist nämlich gerade bei Dario Cecchini.
Oh.
Das ist der Yps-Zuber, so heißt er, glaube ich, auf Instagram.
Von denen hat man schon gelesen, ja?
Ich weiß nicht, ob er schon mal kommentiert hat, und er hat eine sehr schöne Fotostrecke mit allem, was man bei Dario machen muss. Er war bei ihm im Laden und hat dann noch in der Officina della Bistecca, also in dem Steak-Restaurant, gegessen. Und ja, sah wieder sehr fein aus und hat mir wieder Wehmut ins Herz gezaubert, weil ich war dieses Jahr leider nicht in Panzano am Weinfest und somit auch nicht bei Dario.
Muss man das denn jedes Jahr mitmachen?
Muss man nicht, aber ist cool. Ist schon schön, wenn man so Traditionen hat. Wir waren echt 4-5 Jahre jedes Jahr dann halt da. Ah. Und dann hat sich das schon so ein bisschen eingebürgert und das war schon schön.
Tja, also man kennt ja auch so langsam dann die Leute und so weiß, genau, was auf uns zukommt.
Ja. Ja. Die Gegend ist auch echt super schön, ne? Also das Chianti kann man sich echt sehr schön angucken. Du bist zwar weiter weg vom Meer, also ist jetzt für den Faktor Meer, musst du dann wieder ein Stückchen fahren, aber Erholungsfaktor Essen und Trinken ist schon groß.
Sehr cool. Ja. Ist, also da seid ihr bei manchen geflogen, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich bin mittlerweile auch mit dem, ich habe jetzt auch ein neues Auto, auch immer mehr so auf dem Trichter Auto fahren, ist schon irgendwie cool. Würde, glaube ich, vielleicht auch sogar so eine Strecke mit dem Auto fahren. Es ist halt dann immer nur die Frage, wie lange man weg ist. Wenn man 10 Stunden, wenn man eine 10 Stunden Anreise hat, dann willst du halt nicht nur eine Woche fahren.
Genau, so sehe ich das auch. Also bei 10 Stunden Autofahrt dann für ein paar Tage ist schon, wäre schon blöd.
Ja. Ja. Ich war gestern Abend auch sehr gut italienisch essen. Habe ich zufällig einen neuen Laden in Bonn gefunden.
Also direkt in Bonn oder?
Godesberg. Sorry, okay. Godesberg. Müsste ich eigentlich mal der Karin von Bonn geht Essen stecken, weil da muss sie eigentlich unbedingt mal hingehen. Also es ist so ein bisschen Edelitaliener und leider hat sich dieses Edelitaliener teilweise schon mal ein bisschen überholt und selbst zerfleischt, weil dann irgendwie Leute meinen, sie sind Edelitaliener, machen das total beschissen. Und dann hast du halt echt schlechte Qualität rausgehauen zu einem teuren Preis. Und das hier war jetzt seit echt sehr vielen Jahren nochmal so eine Geschichte, wo du so Edelitaliener wirklich zu sagen kannst.
Aber meinst du, Bonn geht Essen kennt noch nicht diesen Edelitaliener?
Ich hab ja extra bei ihr auch auf der Seite geguckt und hab Bonn nach Viertel, weil wir waren gestern im Kino und wollten vorher was essen gehen. Und da hat sie nach Vierteln aufgeteilt, wo man in Bonn halt essen gehen kann. Das ist dann halt Alt-Godesberg als Viertel. Und da waren zwei Italiener drin. Und er war nicht drin. Deswegen muss ich die mal dahin jagen, wenn sie da so, ich glaube, die geht da ja auch in sowas eigentlich auch ganz gerne hin. Das war schon echt gut. Also, Chapeau.
Ich finde das ja wirklich, was heißt ein Glücksfall, aber für Bonn selbst, dass die Karin so einen Blog macht, mit Bonn geht Essen. Ne? Mhm. Weil die Stadt ist noch relativ übersichtlich, ne? Dass du so echt einen Überblick haben kannst über sowas.
Ja.
Und du teilst dir so nicht so ein Revier mit 5 anderen Leuten, die das Gleiche machen, wo so deine Arbeit verwässert dadurch. Ne? Habe ich mir letztens so überlegt. Ne? Ist schon ziemlich genial, wenn du so guckst. Es gibt ja so Portale hier für Köln zum Essen gehen. Aber da gibt es nicht 10, ne? Es gibt so irgendwie gefühlt 20 Leute, die sowas machen wollen, ne?
Mhm.
Aber keiner dann so richtig oder eben halt nur mit den kommerziellen Gedanken, ne? Also hier, wir machen diese Woche die Top 5 Burgerläden, ne? Wollt ihr dabei sein? Ne? Für 150 Euro Beitrag, so ein Scheiß, ne?
Okay. Ja,
und da ist mir das in Bonn aktuell viel, viel, viel sympathischer. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die Karin von Bonn geht Essen ist ja jetzt auch im Radio.
Ja, stimmt. Köln-Rhein-Sieg oder wie heißt das Radio?
Das musst du mir sagen, ich komme nicht von da. Das glaub aber schon,
ist Köln aber auch dabei, ne? Also das ist ja jetzt bei dir gerade mal 20 Minuten weiter. Also, da musst du jetzt...
Also wenn man Bonn geht essen, googelt, das habe ich gerade gemacht, dann kommt man auf Radio Bonn-Rhein-Sieg.
Ach, Bonn-Rhein-Sieg, okay.
Ja, und dann heißt das, ich glaube sogar die Rubrik heißt hier RBRS geht essen. Und dann
RBRS?
Ja.
Ah, Radio Bonn, okay.
Ja, ne? Also die Region ein bisschen größer aufgebröselt. Ich habe mir die erste Sendung angehört mit Karin und da, ohne Scheiße, die ist echt der perfekte Match genau für so einen Radiosender, wie sie das da erzählt. Ne?
Gibt es einen Podcast? Ich habe es nämlich nicht gehört.
Nee, aber man kann es auf der Seite anhören. Und ja, wenn man mal in der Region essen gehen will, ist das schon mal ein kleiner Hörertipp.
Ja, ja, das stimmt. Das ist cool. Ja, ich glaube, mittlerweile macht sie das auch ein Stück weit kommerziell, weil sie da auch noch so ein bisschen Gastroberatung und sowas mitmacht. Aber ich meine, das ist ja gewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie das ja schon macht. Und ganz am Anfang war das ja unter einem ganz anderen Aspekt und also frei und ohne, das hört sich alles doof an. Also unkommerziell, wie halt jeder startet, der einfach Bock auf sowas hat, wie ich das ja auch gemacht habe. Mittlerweile ist es ja auch bei mir ein Stück weit, also im Blog, auch, dass ich kommerzielle Sachen mache. Aber man hat halt sein Herzblut noch da drin. Und gerade wenn man angefangen hat, macht man das ja vollstens aus Herzblut.
Ja, absolut. Ja,
da hat man,
ich weiß, was du sagen willst, ja.
Und ja, das ist, ich habe immer großen Respekt davor, wenn Leute dann auch so lange etwas so machen. Und ich finde es sehr schön, wenn sich das dann auch dahin entwickelt, dass die Leute dann irgendwann was davon zurückbekommen.
Ja. Genau, das ist genau der richtige Weg. Es gibt ja auch Menschen, wo du direkt siehst, also relativ schnell merkst, die machen das ganze Ding nur, um davon zu profitieren.
Ja.
Ne? Und die machen dann halt jeden seelenlosen Scheiß mit, auch von den Anbietern, die nehmen einfach alles mit. Hauptsache Kooperation, Kooperation, Kooperation. Finde ich sehr schwierig. Also ja. Die finden auch immer jemanden, ne? Und die machen auch teilweise gute Arbeit, so von in Blogbeiträgen und so, ne? Und das ist dann auch alles wirklich, ist alles super hochwertig gemacht, aber das ist nicht das, was mir Spaß macht.
Ja. Ja, genau so ist es halt. Und Karin hat da, wie gesagt, auch einen sehr guten Überblick über das Bonner Geschehen, wo man halt essen kann. Aber den Italiener hatte sie noch nicht drauf. Das war die Enoteca Davinum. Sieht auch von außen, das ist eine Wein. Ein Weinladen, also wo du Wein kaufen kannst und dann ein Restaurant dabei, sehr klein, aber wirklich auf einem sehr hohen Niveau gekocht, kleine Karte, also die hatten 5 Vorspeisen, 5 Pasta, 5 opulente Hauptgerichte.
Ich finde ja, ein Restaurant dürfte eigentlich nie mehr haben als
ja, das stimmt.
Gerichte. Das ist immer der richtige Ansatz.
Ja, also da war dann eine Entenbrust mit Orangen-Gnocchi. Vorspeise war Kalbsleder mit Granny Smith Gelee und so eine Variation vom Vitello Tonnato. Das war so ein Thunfisch-Tartar mit Kalbsfleisch aufgeschnitten und dann ein bisschen von dieser Thunfischsoße halt auch drauf, aber alles so sehr, sehr fein, sehr aromatisch. Es war jetzt auch keine Riesenportion, aber es war einfach, das siehst du bei mir im Moment, glaube ich, nur noch auf der Story, da habe ich die Bilder alle mal gepostet. Es war sehr, sehr fein. Von den Aromen her sehr opulent, aber genau richtig eingesetzt. Es war richtig, richtig nice. Und das war wirklich eine ganz spontane Idee. Wir hatten halt die Kino schon länger klar gemacht, wollten dann halt essen gehen und hatten uns auch schon einen Laden ausgesucht, aber da mussten wir dann nochmal durch Bonn, durch die halbe Stadt gucken zu unserem eigentlichen Lieblingsitaliener. Und ja, da haben wir halt was in Godesberg direkt am Kino gesucht. Und das war dann ein Kollege von mir, der in Godesberg wohnt, hat gesagt, boah, du willst in den und den Italiener gehen, dann geh in den. Das ist wirklich ganz ja, großes Kino, und dann habe ich dann eine halbe Stunde vorher angerufen, noch einen Tisch gekriegt und bam.
Ja, Hammer, so Empfehlungen sind immer das Beste, klar.
Ja, ich meine, das sind zwei Personen, haben wir, ich glaube, 115 Euro bezahlt. Das war mit zwei Gläsern Wein, Vorspeise, Hauptspeise und wir haben nicht die teuren Hauptspeisen genommen, sondern halt die Pasta.
Okay, das ist natürlich...
Aber es hat sich gelohnt. Also wir haben auch gedacht, so unter der Woche musst du jetzt so einen raushauen, aber unsere Kleine war bei der Oma und wir dachten jetzt, wir wollten unbedingt Ass gucken gehen und vorher halt was essen und dann ist sowas draus geworden, war echt sehr schöner Abend und sehr leckeres Essen und sehr geiler Kinofilm.
Hättet ihr ja eigentlich schon fast eher zu so einem Grusel-Italiener gehen müssen, passenderweise.
Das stimmt eigentlich, aber ja, also so gruselig weiß ich gar nicht. Also ich fand es wirklich mega gut, aber ich liebe auch Stephen King, es ist, glaube ich, mein absoluter Lieblingsautor und die haben das echt richtig gut gemacht. Man hört ja gemischte Kritiken davon, aber ich finde Bombe.
Ja, ich werde mir das mal irgendwann angucken, wenn es auf Netflix gibt.
Wenn es dahin kommt.
Ja, es gibt ja auch noch Amazon Prime oder spätestens bei Apple kann man es dann irgendwann mal
ausleihen, ja.
Ja, ja. Also mal schauen, ja. Ja, würdest du denn sagen, das sind so, man kann ja auch gerne mal zu Hause italienisch kochen. Es war von den Zutaten her, wo du dort essen warst, ein bisschen besonderer, dass er sich schon Mühe gegeben hat, Sachen ranzuschaffen, die geiler sind als das, was man zu Hause machen kann?
Wenn du die Zutaten zu Hause hast, kannst du das auch machen. Es war jetzt also nicht, dass du wahnsinnig viele Zutaten dafür unbedingt brauchst, aber die Qualität war halt Bombe. Also Katrin hatte ein Wildlachs-Tatar. Also Wildlachs, du kannst natürlich auch normalen Lachs nehmen, aber Wildlachs ist natürlich geiler, also auch von der Aromatik her. Also gerade bei den Vorspeisen war es dann sehr viel auch im Plating, sehr hochwertige Produkte. Und bei den Pasta hatte ich eine Panzerotti gefüllt mit Meeresfrüchten und dann halt, das war in so einem tomatigen Fischsud, wo dann auch Oktopus, Muschel und sowas drin geschwommen sind. Und die Aromatik davon war halt so intensiv. Also wie ich das in Italien vom Italiener am Meer kenne, wo du dann so richtig so eine Schippe Meer in den Mund nimmst. Mhm. Und das fand ich echt super, super schön. Auch da wieder gar nicht so viele Zutaten, aber dann gute ausgewählt und klassisch italienisch zusammengebaut, also gerade bei der Pasta.
Ja, okay, ja, das muss ja sein, oder?
Ja, ich finde, also wenn es dann zu abgespaced wird, ist es nachher dann auch schwierig. Ich hätte gerne die anderen Hauptgänge probiert, also mal so die Entenbrust und so, aber das war uns dann für unter der Woche doch ein Stück too much. Die waren dann, gingen dann fast bis an die 30 Euro, die großen Fleischgerichte, aber was die Vorspeisen versprochen haben, kann ich mir vorstellen, dass die Hauptspeisen auch wirklich gut werden.
Ja, manchmal muss man sich dann halt entscheiden, nimmst du eine Vorspeise lieber mit denn zu oder so ein Hauptgang, ja. Das war immer so eine Sache, was man schon gegessen hat und wie viel Appetit man hat. Und ja, unter der Woche ist das halt echt ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, wenn deine Kinder weg sind, ist das schon so ein bisschen wie Wochenende, also wenn das mal vorkommt.
Absolut, ja.
Aber ja, das war so völlig in Ordnung und sehr schöner Abend.
Sehr, sehr cool. Ich hatte gestern auch einen sehr schönen Abend.
Ich habe irgendwas gesehen, du hast den Fleischbotschafter getroffen.
Ja, er meinte, er kommt mit der Mangalitsa-Lady zu uns ins Lokal und ob wir eine Aufschnittmaschine haben, die er mal kurz benutzen kann und ich auch mal Zeit habe, kurz Hallo zu sagen.
Wer ist denn die Mangalitsa-Lady?
Ja, die Mangalitsa-Lady, das ist, wie heißt sie denn nochmal? Ich muss mal gucken.
Ist das ein Künstlername? Barbara.
Nee, ich kann dir so viel verraten, dass sie Barbara heißt und den Nachnamen habe ich jetzt nicht im Kopf, sage ich später. Und sie ist Mangalitsa-Züchterin in den Niederlanden.
Ah.
Ist aber eine Deutsche und ist auch viel in den USA wegen dem Mangalitsa-Schwein unterwegs. Und ihr Vater wohnt hier am Altermarkt in Köln. Mhm. Und so kam das so zustande, dass also, der Fleischbotschafter und sie haben sich auf der Anuga kennengelernt. Das Witzige ist so, dass die sich da kennengelernt haben. Ne? Also sie hat ihn, glaube ich, angesprochen, weil er der Fleischbotschafter ist. Man kennt ihn inzwischen so ein bisschen. Ne? Mhm. Und sie eben mit ihren, sie ist so ein bisschen so ein bisschen, also nicht missionarisch, würde ich auch nicht sagen, aber sie ist so ein bisschen aufklärerisch unterwegs, was so ein Mangalitza-Schwein ist und was das so kann, ne? Und hat ihn dann angequatscht und dann wollten sie sich bei Facebook befreunden und sie waren schon befreundet. Ja. Also war das dann gestern, ne? Weiß nicht, wie rum es passiert ist, aber das Lustige ist halt, das beim Christian Nielsen von MeetInnen-Magazin war es dann genauso und gestern Abend bei mir auch so. Ich war schon einfach mit ihr befreundet.
Vielleicht bin ich das ja auch.
Ja.
Wie heißt die Barbara?
Ich gucke gerade, der Küche, der Fleischbotschafter hat mich doch gestern verlinkt.
Stimmt, ja.
Das Internet.
Der Thomas hat dich verlinkt, glaube ich, deswegen.
Ah, nicht der Fleischbotschafter.
Nicht der Fleischbotschafter.
Als ob das nicht die gleiche Person wäre.
Aber es ist weg.
Es ist wirklich
Barbara weg. Meyer zur Alt.
Ach doch, ja, da.
Doch, ja, ich bin auch befreundet. Ja, okay. Ach, jetzt kann ich das auch. Barbara Meyer zur alten Schildesche. Royal Mangalitza. Okay, jetzt.
Genau. Und die Internetseite heißt Mangalitza Bread. Oder Breed, wie spricht man es aus? Ist es holländisch, ist es englisch?
Breed, okay. Brüten, ja. Ja, Mangalitza Breed.
Ja.
Ach, jetzt, ja.
Ja, ne, also ich glaube, die hat allen von uns schon mal eine Freundschaftsanfrage anscheinend irgendwann mal gestellt, was schon wahrscheinlich länger her ist, dass man sich nicht daran erinnert. Und dann denkt man so, eine Frau, die Schweine züchtet, nehmt man mal an, ne? Nur so kann ich mir das erklären. Und dann denkt man nicht mehr drüber nach.
Nee, ich hatte nämlich hier in der Eifel oder im Ort bei uns ist auch eine Dame, die macht auch Schweine. Ich weiß nicht, ob es dann Wollschwein ist oder sowas. Und irgendwie dachte ich, sie wäre das. Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, man kennt sich so aus. Ich habe es mir aber auch nicht richtig durchgelesen, dass das Niederlande ist und wo sie arbeitet. Ich hatte nur Schweine und eine Frau gesehen und dachte, ach, das ist doch bestimmt die hier aus der Region, die das auch macht. Ja, nimm mal an, mal gucken, was da so kommt. Und ja.
Ja, und das Krasse ist halt, sie züchtet die Mangalitza-Schweine und ich dachte, ja, spannendes Thema, ich komme mal kurz vorbei. Ich war dann gestern Abend 3 Stunden bis fast 11 Uhr hier, statt mal eben kurz Hallo zu sagen. Und war sehr, sehr interessant, sie hat auch ein paar Sachen zum Probieren mitgebracht.
Und was?
Sie hat ein paar, also einen Landjäger hat sie mitgebracht, einfach einen Speck, also so eigentlich quasi ein Bacon. Und was hatten wir denn noch? Ein Rillette. Rillette fand ich sehr clever eigentlich so, weil das Tier halt schon sehr fett ist, ne? Dass man so ein Produkt
macht. Ja.
Ja. Und sie hat so ihr Gespräch angefangen, dass sie meinte, jedes Mal, wenn sie mal mit Leuten redet, die noch nicht so ganz krass im Thema ist, erklärt sie erstmal, dass es zwei Schweinearten gibt, so wie bei Pferden. Kaltblüter und Warmblüter, ne?
Gibt es bei Pferden und, ach ja, stimmt, gibt es das auch.
Genau, und bei Schweinen ist das so, dass es Speckschweine und Fleischschweine gibt und das sind komplett eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, ne?
Mhm.
Und die Schweine, die von hier kommen, also die über Jahrhunderte hier gezüchtet wurden, sind alles Speckschweine gewesen.
Mhm.
Und irgendwie vor 5000 Jahren in China hat man damals die Wildschweine so gezüchtet, dass es Fleischschweine wurden, über 5000 Jahre hinweg, ne? Immer mehr auf Fleischertrag gezüchtet.
Ah, krass.
Ja, genau. Und am Ende war es dann so, dass irgendwie die Engländer, die irgendwie, hat sie gesagt, sehr groß irgendwie im 18. Jahrhundert in der Schweinezucht waren, die haben dann das chinesische Schwein mit reingenommen.
Mhm.
Und haben es dann gekreuzt, haben neue Rassen entstehen lassen. Da ist auch zu der Zeit das Duke of Berkshire zum Beispiel entstanden.
Ah, aber das ist doch auch ein bisschen, das ist fetter und vielleicht, okay.
Genau, ne, das ist schon so ein bisschen ursprünglicher ja auch die Rasse, ne. Aber das ist dann irgendwie ich glaube 1840 hat sie gesagt, entstanden. Und, aber auch immer auf diesen chinesischen Schwein stammen unsere, wie heißt dieses Schwein? Dieses Piraeus-Schwein?
Mhm.
Also auf jeden Fall diese deutschen Zuchtschweine. Das ist alles abgeleitet aus diesem chinesischen Schwein und nicht eben halt aus den Speckschweinen, die wir früher immer hatten. Ja, weil früher hat man viel mehr eben halt das Fett gebraucht als nur das reine Fleisch. Man hat ja auch
Energie, es ist ja Wahnsinn, genau, was da für Energie drin steckt.
Genau, ne? Und wie sie hat ja auch gesagt, wie viel Fleisch konntest du denn essen, bevor das verdorben ist, wenn du keine Kühlung hattest, ne? Mhm. Ist ja auch so die Sache. Ja. Und dann hat sie uns die Unterschiede erklärt, so von den Fetten her. Zum Beispiel, also ist ja ein Wollschwein, Mangalitza-Schwein.
Ist ein Wollschwein, ne?
Genau, ne?
Ah, ja.
Das ist wirklich mit Iberico die letzten Schweine, die wirklich Speckschweine sind, meinte sie.
Was ist denn mit dem Schwäbisch-Herrlichen? Ist auch schon reingekreuzt?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Fleischschwein. Ist genauso wie das bunte Bentheimer und so, ne?
Ah, aber, krass.
Ja, und hier das Duroc, ne? Das sind alles Fleischschweine. Ja.
Aha.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Das war ein langer Abend. Naja, auf jeden Fall, beim Mangalitza ist es halt ein Speckschwein und das sie hat eben halt so ein paar Fotos dann auch nochmal gezeigt, aber man kennt das ja eigentlich, dieser Rücken, der ist ja halt super klein, wie halt noch bei einem Wildschwein auch, ne? Und dann hast du einen riesen Fettdeckel da drauf, mhm, ne? Und die Preise für so Mangalitza ist halt enorm hoch, ne? Die Qualität aber eben halt umso besser und das Problem ist halt auch, als Gastronom habe ich dann gefragt, wie sieht es denn mit den Preisen aus? Und dann meinte sie so, die Frage willst du gar nicht, dass ich dir das beantworte. Ne? Da habe ich gesagt, was ist denn, wenn ich mal Mangalitza-Schwein haben will? Ne? Sie ist ja Züchterin, also sie kennt ja die ganzen Leute, die das auf die Schweine dann großziehen und verkaufen und so. Und dann meinte sie, das ist auch keine gute Idee. Am besten, wenn du sowas machen willst, kennst du einen Bauern, besorgst dir 2, 3 Schweine und der züchtet die dann für dich. Dann kannst du die auch relativ gut bezahlen, weil erstens sie hat gesagt, wenn du die in ein Schlachthaus bringst, nur bis 140 Kilo.
Warum?
Schlachtgewicht verarbeiten, ohne dass die Haut abgeht, weil die so fett sind. Und weil sie enorm einfach von der Form auch so fett sind, dass in diese Entborstmaschinen nicht mehr reinpassen und diese Löffel zum Entborsten kaputt gehen. Ne?
Krass. Ja.
Und dann eben halt brauchen die 1,5 Jahre Minimum. Ne? Ja.
1,5 Jahre Minimum.
Ja.
Krass.
Ja, und was, also, und man muss wissen, wie man die füttert, das ist ganz wichtig, hat sie gesagt, weil wenn du so einen normalen Schwein daneben stellst, ne, und das Mangalitza, und das frisst genauso gerade, und das andere hat so einen anderen Ernährungsbedarf, und das Mangalitza kann so extrem, so schnell fett werden, ne, und dann hast du eine riesige Fettschicht, die ziemlich weich ist und die du gar nicht haben willst. Ne? Und da muss man echt bei Mangalitza.
Oh, krass.
Die setzen hart an. Das wollte man ja auch früher haben. Ne? Also das war ja genau das, was gut war. Und sie hat uns dann auch die Fette gezeigt, hat das verrieben und hat gezeigt, zu sehen, ja, was fällt euch auf? Ne? Das löst sich schon bei quasi, also es war ja wirklich so bei Körpertemperatur schon auf.
Mhm.
Wenn du so ein normales Schwein nimmst, da ist das nicht so. Und das sind dann die ungesunden, so hat sie das dann begründet, das sind die ungesunden harten Fette, ne? Wo alle immer sagen, oh, tierische Fette. Und bei diesen alten Rassen hast du halt extrem gutes, weiches Fett mit viel Omega-3-Säuren. Ne? Das ist nicht ungesund. Ne? Das war früher nicht ungesund, Schwein zu essen. Ne?
Ja.
Das haben wir uns so hingezüchtet. Ja. Und diese alte Rasse ist halt, wenn du das Schweinefett zu dir nimmst, ist es nicht ungesund, sondern ist eine gute Ernährung, ne? Das mitzuessen.
Mm.
Ja, ein Landjäger mit 30%, also war locker sichtbares Fett, Minimum 30%, würde ich sagen, wenn nicht mehr. Das war schon hart, ne? Das klebte auch so leicht am Gaumen, ne? So das Fett. Das war schon krass. Ja, und der Bacon war eigentlich so von der Konsistenz wie alle Bacon. Von Feinheiten, vom Geschmack konnte ich jetzt nicht viel rausschmecken. Aber das sind auch die Reste meiner Männergrippe. Also es ist noch nicht alles ganz frei bei mir.
Ah.
Dass ich da noch nicht so super viel schmecke. Aber oh, was ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht besonders feiner schmeckt oder so. Ja.
Was produzieren Sie denn primär davon? Weil Sie jetzt ja Schinken und Rillette und sowas ist ja jetzt eher alles länger produzierte Sachen, gibt es dann auch Fleisch davon, was du...
Es gibt auch Fleisch, also sie hat uns auch die Cuts gezeigt und dann wird natürlich viel Fett auch mit abgeschnitten, ne, also dass du so wirklich so Racks hast, wo, wie so ein T-Bone quasi, ne, mit dem Fleisch dran und oder eben halt den Rücken, aber der Rücken ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht viel, ne, und die Keulen kannst du halt auch natürlich nehmen, um Schinken zu machen, also hauptsächlich macht man eigentlich so eher so Schinkengeschichten und so davon, ne, also so.
Okay, das ist also eher für Wurst und Schinkenproduktion, ja, wie für auch. Ah, okay.
Und die Wurst kannst du zum Beispiel nicht heiß räuchern, weil das Fett dann
wegläuft.
Das läuft raus, weil es sich dann so sammelt und dann, ja.
Ah, ja.
Es war schon bei der Wurst, die wir hatten, die kalt geräuchert war, Problem, dass sich das mehr auf eine Seite von der Wurst befand als auf der anderen Seite.
Krass.
Ja, sehr, also sehr krasses Produkt, also ohne Scheiß.
Hast du auch denn
bei die Story ist halt gut.
Ne? Ja, hast du denn bei den Landjägern so das Gefühl gehabt, wenn ich dich schon mal vom Wild oder so hatte, dann die kriegen dann schon so einen recht krassen Geschmack. Nee. War das?
Überhaupt nicht.
Also es gibt nicht so Wildschwein oder so ein bisschen Ogü oder so, das hast du da gar nicht drin?
Nee, also farblich war das schon so ein bisschen Richtung Wild, ne? Aber das waren die gar nicht. So schlimm ist mein Schnupfen nicht, dass ich das jetzt nicht mehr rausgeschmeckt
habe. Ja, das ist ja sehr dominant. Also ich hatte schon mal Landjäger, das war mir beim Wildschwein dann echt too much. Und ich dachte jetzt so, Mangalitsa wäre auch so, kann schon mal in diese Richtung gehen, aber.
Ja, mein Bruder steht auch auf Mettenten total von Wildschwein, ne? Und hat mir mal welche mitgebracht. Fand ich auch schon arg heftig, ne? Also, da war auch schon viel Gewürz drin, damit das so ein bisschen
harmonischer wird.
Ja, genau, damit das so irgendwie so eine angenehme Richtung bekommt. Das fand ich jetzt nicht so super cool. Ja, und was halt mit dem Mangalitsa gemacht wird, es wird oft gerne mal gekreuzt, eben halt, damit es eben halt ein bisschen erträglicher ist. In den USA ist es gang und gäbe, mit den Duke of Berkshire das zu kreuzen. Ne? Das ist ein super beliebtes Schwein dort. Für die ist das halt mit dem ganzen Fett und so irgendwie, da gibt es ja schon von der Metzgerbewegung schon so ein bisschen aber auch geilere Metzger-Shops und so, und die feiern halt das Produkt total. Und in San Francisco gibt es einen Typen anscheinend, also sie ist öfter in San Francisco, sie verkauft halt ihre Schweine viel nach Japan und in die USA. Der gart das komplette Schwein auf den Kopf gestellt, mit den Füßen nach oben, über Feuer, und dann wird quasi, weil das Fett so schnell schmilzt, das Fleisch im Fett konfiert, in der eigenen Haut.
Ah, hier ist es so ein bisschen, da habe ich Bilder gesehen, Asado-Style ist was anderes. Das sind diese Spieße, die dann zum Feuer gerichtet stehen. Also du machst ein Lagerfeuer und stellst sie dann da so drauf? Füßchen nach oben, Kopf nach unten, oder?
Ja, aber, okay, ich hab kein Foto gesehen, sie hat es nur erzählt.
Ah, okay.
Aufgespießt wäre ja schlecht, weil dann läuft das Fett raus, ne?
Aha, okay.
Sie meinte so richtig im Fett.
Krass. Nee, aber es ist hier...
Hat sie ein Foto da auf ihrer Seite?
Ja, auf ihrer Facebook-Seite. Wobei, das sind halt aufgeschnittene Schweine. Das passt ja
aber das nicht.
Das sind andere Schweine, ja.
Das ist auch in Brasilien, das Foto. Ich sehe das gerade.
Ja. Naja, gut.
Ja, das ist das Mangalitsa-Schwein. Sehr, sehr interessante Sache. Ja, der Fleischbotschafter und ich haben ja Borsti, das Leasing-Schwein. Und überlegen mal vielleicht, ob wir nicht sowas dann als nächstes machen. Also kriegt man auch von ihr zu kaufen, für 100 Euro ist man dabei. Dann für hat man ein
Mangalitsa-Schwein.
Ja.
Oh, wie süß.
Jetzt hat auch 20 da. Ne? Hm. Ja. Sind echt schöne Tiere. Sie meinte, das ist die allerrückste Rasse. Kannst von denen Feuerwerk machen, die gucken da interessiert hin, aber das war es dann auch. Sehr, sehr soziale Tiere. Ne? Also das sind immer die ersten, die dann neugierig sind und zu dir kommen, ne, aber eben halt nicht, also sind zwar intelligent, sie sagt so sehr sozial und intelligent und so, aber halt faul, ne, also irgendwo muss der Fettansatz auch herkommen und halt auch nicht schreckhaft, ne, ja, das, so ein Wollschwein sieht da eigentlich ganz süß aus, also ich bin mal gespannt, ja,
ich hätte jetzt ja auch gerade, wie du das erzählt hast, mit dem Gedanken gespielt, das wäre ja mal geil. Aber weil du halt sagst, es ist halt so sehr fett und es ist eigentlich weniger Fleisch und eher Wurstproduktion und dann eher in Richtung Räuchern, Schinken machen, Reifen. Das ist für ein ganzes Schwein, was dann wie viel 140 Kilo hat, schon echt übel. Also, dass du das als Laie irgendwie verarbeitet bekommst. Also für mich weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Also bei meiner Frau würde ich mit so einer fetten Sau, könnte ich glaube ich auch nicht ankommen. Sie isst zwar gerne schon mal das Fett, aber das wird ihr dann bestimmt echt too much. Und was machst du dann mit so viel Fleisch?
Also jetzt, gerade wenn du es konservierst als Schinken und so, ist es ja gar nicht so verkehrt, weil damit hast du ja ein halbes Jahr Ruhe wahrscheinlich für deinen Schinkenbedarf. Und Fleisch ist halt schwierig. Was machst du mit so viel Fett, würde ich eher sagen. Ne? Und das Krasse ist so, wenn du mal den Kilopreis berechnest, was das Fett kostet. Also dich kostet. Ne?
Und dann habe ich auch noch das Problem, dass unser Bauernhof, die haben jetzt immer wieder mal Schweine. Das sind dann aber meistens Landschweine. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne noch mal eins haben, würde die sich da, glaube ich, auch noch mal ein Schwäbisch-Hellisches hinstellen oder sowas, wenn ich das besorge. Aber so ein Mangalitzer, weil du ja sagst, es ist schwierig von der Ernährung her, wenn die zusammenstehen.
Also, sie hat aber gesagt, dadurch, dass das so soziale Tiere sind, ist es überhaupt kein Problem, wenn du die mit reinnimmst in eine andere Herde. Ne? Also, das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja. Aber ich denke einfach für die Verarbeitung, für die Weiterverarbeitung, fand ich jetzt gerade das Schwäbisch-Hellig ja auch eine sehr schöne Mix, weil du hast auch Fett. Also, gerade, also jetzt. Für Leute, die es privat sich ein Schwein holen wollen oder ein ganzes Schwein haben oder ein halbes Schwein und das verarbeiten wollen, glaube ich, ist es halt echt kompliziert, sich dann so ein Mangalitze ans Bein zu binden, weil du brauchst ja fast schon einen guten Metzger an der Hand, der das komplett für dich dann auch macht. Und
ja, das definitiv, ja.
Und gerade auch bei diesen Schinkennummern, die sind, wenn sie halt fertig gereift sind und angeschnitten sind, schmecken sie halt am geilsten. Und wenn du dann so einen riesen Keul Schinken hast, dann musst du, glaube ich, schon 3 Wochen am Stück Schinken essen, damit du dann auch diese frische Erlebnis noch hast. Also es ist für einen privat leider echt ein kompliziertes Schwein.
Ja, aber wenn du, sagen wir mal, so eine Keule hast, ein Schinken, ne, wie so ein Iberico, ne? Habe ich aber auch im Teruel gelernt, du kannst den auch im Sommer das die ganze Zeit stehen lassen. Das macht dem gar nichts aus. Und die Schnittfläche musst du abdecken mit einem Tuch. Das war's.
Ja, habe ich schon mal gesehen.
Ja, wird auch nicht ranzig. Klar, wenn du den 3 Jahre da stehen lässt, dass es ranzig wird, klar. Aber ich denke mal, so ein halbes Jahr oder so kannst du bestimmt mal das Ding da stehen lassen, so eine Keule.
Ich bin immer noch
dafür. So ein halbes Schwein reicht mir auch dicke aus.
Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du halt einen schönen Mix hast. Du hast dann Fleisch, dann machst du Bratwurst davon oder lässt Bratwurst dann machen.
Ja.
Dann hast du Koteletts, dann hast du Schnitzel, dann hast du Rippchen, dann hast du Bacon. Dann, weißt du, so bist du eigentlich sehr vielseitig aufgestellt. Beim Mangalitze habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass du doch sehr in die Wurst-Fettgeschichte drin bist. Und dann
absolut.
Ist das für einen alleine viel Holz?
Vor allen Dingen der Rücken und so, das ist ja schnell weg bei dem Ding, ne? Das ist ja nicht viel.
Ja.
Wenn das so groß ist wie ein Bildschirmrücken, ja.
Hat sie zu dem Bäckchen gesagt? Macht sie was aus dem Bäckchen?
Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja.
Weil es gibt ja in Italien, machen sie aus dem Bäckchen ja auch einen speziellen, also mit dem Fett zusammen, wie heißt er nochmal?
So ein Schinken war das, ne? So ein,
genau, das ist der Schinken, der eigentlich in die Carbonara kommen muss.
Ja.
Ich habe den Namen vergessen.
Ich hatte den hier letztens.
Ich google.
Gut, dass wir das wissen, aber den Namen nicht wissen. Ja. Ich hatte den letztens zum Ausprobieren hier.
Also ich habe gerade nach Carbonara Speckbacke gegoogelt, da findest du nichts.
Ja.
Gepökelter Schweinebacke. Aha. Naja, ich hab's. Vielleicht kann uns ein Hörer das nochmal gerade an den Kopf werfen in die Kommentare. Ich hab's jetzt gerade auch nicht da.
Ja. Aber wir haben diese Woche auch ein bisschen noch weiter gemetzgert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, ich habe es wahrgenommen auf Instagram in der Story von der fetten Kuh.
Ja, es ist aufgefallen. Ja? ist die Mühe für die Instagram-Story gelohnt.
Ach, die Mühe, musst du nur draufhalten.
Ja. Ja, also wir haben aus Galizien so zwei Keulen erstanden. Letztes Jahr hatten wir das schon mal gemacht. Von der Oma-Kuh. Hier von den, wie heißt es, Tsujitsu Schwein. Schwein, sag ich schon. Rind. Habe ich noch Kaffee hier? ja, also zwei Keulen haben wir erstanden. Letztes Jahr war das schon sehr geil. Die sind ja quasi getry-aged. Und
wie lange?
Das weiß ich gerade nicht. Ich denke mal, die von der Farbe her und so sollten eigentlich ihre 4 Wochen schon haben, 3-4 Wochen, also optisch. Ne? Ich war leider nicht vor Ort, das ist mein Problem, weil ich in Holland war.
Ah, okay.
Die wurden uns dann geliefert, und aber als ganze Keule mit Knochen. Ja, und da habe ich mal morgens, ich dachte eigentlich, wir sprechen ab, wann das geliefert wird, und stand das auf einmal montags im Laden.
Geil. Stehen da zwei Beine im Laden, ohne Kuh.
Ja, dann habe ich den Marc eine Nachricht geschrieben, eine WhatsApp. Hast du mal kurz Zeit? Der hat das ja letztes Jahr, war ja noch bei uns angestellt. Der Marc, der hier Lappen und Pringel bald aufmacht. Und eine halbe Stunde später stand er dann bei uns im Laden und hat die Keulen zerlegt. Ja, einmal hat das eben halt auch da was wir auf Instagram rausgehauen haben in die Stories. Man sieht auch noch ein Bild, also eine Bilderserie einfach bei Instagram unter der fetten Kuh, einfach als unter den Fotos gepostet. Dann hat er einmal die Keule so zerlegt mit den Stücken, dass man das so alles schön einmal drapieren kann und sagen kann, das ist die Oberschale, ne, das ist die Hüfte und sowas. Mhm. Ja, und das beides rausgeschnitten und ja, also das, was man zu Steaks verarbeiten konnte, haben wir dann weiterverarbeitet. Und als andere haben wir dann zum Schluss natürlich schön klein geschnitten, damit unser Fleischwolf das jetzt jeden Tag fressen kann.
Ah.
Ja, haben wir ein bisschen Probe.
Ich muss nach Köln.
Ja, eigentlich schon. Haben wir ein Probegrillen gemacht. Tafelspitz. Mega geil. Also er hatte den ersten Tafelspitz hat er dann in Scheiben runter, also in Steaks runtergeschnitten. Ne? Mhm. Da meinte ich so, lass uns mal später lieber mal schön in Ruhe einen ganzen grillen. Ne? Und ja, hatte dann auch am Ende eingesehen. Also schon mit dicken Fettdeckel noch drauf, ne? Mhm. Dass es geiler ist, als einfach nur so ein Tafelspitz eben als Steak zu grillen. Kommt schon viel, viel besser.
Also Tafelspitz-Steaks am Stück grillen, nicht.
Ja, also den Tafelspitz am Stück gegrillt und dann runtergeschnitten. Ne?
Mhm.
Ja, mega gut. Also wirklich. Also da musst du schon ein bisschen dünner aufschneiden. Die Konsistenz ist halt nicht so super zart wie ein Filet oder so, ne? Aber der Fleischgeschmack ist um einiges besser als beim Roastbeef, ganz ehrlich. Und in Argentinien ist es auch teurer als ein Roastbeef. Einfach weil die es auch zu schätzen wissen, ne? Und es bleibt halt, auch wenn du das lange am Feuer hast, super saftig. Es wird nicht trocken.
Ja. Ja.
Hat halt ein bisschen mehr Konsistenz als ein Roastbeef, definitiv.
Ach ja.
Ja, und dann haben wir, wollte ich es sehr puristisch lassen, richten wir jetzt gerade immer auf ein Brioche an, mit gepickelten Onions, mit Ketchup, Mayo sag ich schon, Ketchup und Senf. War's da, das war's, oder?
Manchego,
genau. Wollte ich gerade sagen. Ja, das passt ja zur spanischen Oma-Kuh.
Ja.
Ja, und ist eine runde Sache. Wir haben es letztes Jahr nur auf einer Seite gegrillt, was eigentlich ziemlich geil war, und dazu noch eine Brühe dazu gepackt.
Also oben so roh gelassen?
Ja, genau.
Dein Mettbrötchen?
Ne, ja, so in der Art, ne? Letztes Jahr so wollten wir das so mehr in Tatar-Style machen, haben dazu noch einen schönen so ein Brühe-Shot dazu gegeben.
Mhm.
War sehr, sehr geil. Dieses Jahr, weil die Leute es dann letztes Jahr immer gesagt haben, können Sie mir die andere Seite auch nochmal grillen und so, ne? Also so viele Rückläufer gehabt, ne? Gesagt, ja, machen wir es dieses Jahr so, und ja, die Knochen habe ich diesmal an an die Wolkenburg gespendet. Die machen sich da eine schöne Jus von.
Oh, ich hätte auch was genommen. Oh. Ich war zu spät.
Anhand der Instagram-Story hat auch jemand, der Hunde hat, sich gemeldet.
Was? Ja, soll
was machst du mit den Knochen? So, wenn ich sie nicht loswerde, sage ich dir Bescheid. Ansonsten sollen sie, also gerade von dem Aroma her, ne, also das ist schon echt was anderes so von als normale Knochen oder so. Der Fohlen, den wir letztes Jahr daraus bekommen haben, der war schon sehr geil. Ja. Aber das Problem ist, du hast eh keinen Topf, wo das reinpasst.
Ja, den musst du schon aufschneiden.
Ja, das musst du dann schon machen.
Muss ich zu meinem Lieblingsmetzger gehen und sagen, bitte, 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 bitte. Und dann macht er das.
Ja.
Hoffentlich.
Ja.
Aber jetzt hab ich eh keine Knochen, ne?
Tja, hast du ja eh nicht, ne? Ja. Ob du für ein paar Knochen nach Köln kommst, ich weiß ja nicht.
Für so Knochen komme ich nach Köln.
Ja, weiß fürs nächste Mal.
Dann gibt es noch einen Burger und dann gibt es noch einen Kaffee beim Ernst, dann gibt es noch einen Küchenfunk. Man muss das.
Mit voll Küchenfunk im Auto, dann lohnt sich das schon wieder, ne?
Genau, man muss nur dann Benefits schaffen.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, und jetzt da unten liegt jetzt noch eine Oberschale und da muss ich gleich Rouladen rausmachen. Das Geile ist ja eigentlich, wir haben alles da, um Rouladen zu machen im Mise en Place, ne? Geschnittene Zwiebeln. Wir haben Gürkchen in Scheiben geschnitten, Senf. Wir haben Bacon-Scheiben, wir haben Senf.
Ah.
Ne, und ja.
Wofür aber machst du jetzt Rouladen? Für dich zu Hause?
Das Personal.
Oder? Ah. Nee, hätte sein können, ihr macht Rouladenburger.
Ja, aber wie viele willst du denn da bitte machen?
Nee.
So viel Freizeit habe ich auch nicht.
Ja.
Ja, ein Rouladenburger wäre schon lustig, ne, wenn du so eine leicht zerkochte Roulade mit drauf machst.
Ja, das kann ja eine halbe sein oder in Scheiben geschnitten.
So, das nee, ist aber da dann, sind, da, das ist meine Planung, da kommen dann später wieder Bäckchen, also statt Roulade. Bäckchen sind
ja, okay. Geil. Ja, aber das andere ist halt was anderes, weil ich finde dieses Aromenspiel in der Roulade aus Essiggurke, Bacon, Senf, einfach genial. Oh, ich muss nochmal Rouladen machen, danke Martin.
Ja, ich habe auch letztens durch einen Podcast Alle Wege führen nach Ruhm Hunger auf Rouladen bekommen. Und ja, und dann hatten wir die Oberschale da und die sieht echt gut aus. Die ziehe ich gleich über die Aufschnittmaschine. Die ist jetzt extra so bei 1 Grad schön eiskalt, damit ich gut schneiden kann.
Mhm.
Und ja, ich schau mal noch ein bisschen. Ich glaube, da liegt noch ein Stück Schinken aus Teruel bei uns im Kühlhaus. Vielleicht mache ich den auch mit rein. So ein bisschen feiner.
Du kochst so schön für deine Mitarbeiter.
Ja, wenn ich das einmal mache, dann richtig, oder?
Boah, das muss ich auch haben. Ich will auch jetzt so Ladenfleisch haben. Ich will das jetzt auch in der Agentur machen.
Ja.
Geil.
Also, weißt du ja schon mal Bescheid.
Ja. Die Latte liegt hoch, ja, ich merke das schon.
Kannst du dich noch an die Rouladen erinnern, die ich gemacht habe bei dem Supper Club?
Ja, ja.
Die waren auch sehr, sehr geil. Was habe ich denn da reingetan? Irgendwas habe ich noch nicht bekommen und habe improvisiert. Und habe ich dann Gelee reingemacht oder so? Und Johannisbeer-Gelee oder so? Irgendwie sowas.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Das war irgendwie so eine Variante.
Ja.
Oder statt Wein, ne, warte mal, irgendeinen Saft da reingepackt, glaube ich. Irgendeine Abwandlung, was auf wo alle abgefahren sind. Aber bei Rouladen kann man ja eigentlich wenig falsch machen.
Nö, stimmt.
Muss man ja gleich Gedanken um die Bindung machen. Ich glaube, ich habe gar keinen Faden hier. Gerade so auf.
Holzspieß. Oder
ja, Holzspieß haben wir für Burger da. Das geht auf jeden Fall.
Wir haben noch so kleine Metallspieße. Von meiner Oma habe ich die ja noch. Die so sehr flexibel sind. Das ist wie so ein Draht fast.
Ja, genau. Ja. Dann hast du beim Anbraten weniger Probleme, ne?
Ja.
Ja. Naja, ich schau mal. Gibt es denn bei dir so irgendwelche Kniffe, wenn du Rouladen machst? Wo du sagst, das mache ich ein bisschen anders oder so?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich hatte irgendwann auch auf Instagram mal dann eine Story oder ich weiß gar nicht, ob das sogar ein normales Video war und irgendwer meinte, das ist ja einfach so, er macht das viel komplizierter. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Also ich roll die einfach aus, streich Senf drauf, mach dann den Bacon drauf, leg dann die Gürkchen.
Mhm.
Was hab ich denn? Irgendwas war, wo einer meinte, das ist ja viel einfacher so, er macht das viel komplizierter. Ich glaube, ich roll das alles nur um das Gürkchen rum und er hatte das irgendwie die in Streifen geschnittenen Gürkchen auf dem ganzen Speck verteilt, sodass du das halt ständig einrollen musst. Also so kontinuierlich. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du noch einen Tipp?
Nö, aber ich finde, dass es ganz gut ist, dass man ein bisschen Reste verwerten kann, wenn man sowas hat, ne?
Welche Reste? Also
ist aber so. Also hier, wenn du gerade sowas wie Gürkchen, Zwiebeln oder wenn du irgendwas anderes da hast, dann haust du es halt mit da rein.
Ja.
Ich finde, das muss nicht unbedingt klassisch sein. Du kannst auch einen anderen Schinken nehmen.
Ja, ja, klar.
Ne? Du kannst ja auch, du musst ja nicht unbedingt Gürkchen nehmen. Du kannst, wenn du irgendwas anderes Gepickeltes da hast, machst du es damit.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Ich habe irgendwie auch mal italienische Rouladen gemacht. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da reingepackt habe. Es müsste in meinem Blog, glaube ich, noch ein Rezept dazu geben. Das ist aber bestimmt schon 8 Jahre alt oder so. Und das Krasse war, die sind gar nicht so lange geschmort gewesen, was eigentlich mit dem Fleisch ja nicht so prall ist, weil das zäh wird, aber es war okay. Nach jetziger Sicht würde ich das jetzt, glaube ich, nicht mehr so kurz nur schmoren lassen. Aber keine Ahnung.
Das Einzige, was mir Gedanken macht, ist, um 12 Uhr macht der Laden auf. Und wenn wir vorher noch essen wollen, wird das heute echt sportlich. Also 1,5-2 Stunden müssen die schon schmoren.
Mhm.
Minimum. Muss alles noch braten und so.
Hä?
Wenn wir hier um 9 Uhr durch sind, spätestens. Oder 8:30. Ja. Aber gut.
Ja, ist echt für alles offen. Ich habe mich auch an einem Klassiker versucht am Wochenende, und zwar am Schäufele. Vom eigenen Schwein. Ich habe den, das ist jetzt ja auch schon gut, ja, über 1,5 Jahre her, und ich hatte immer noch einen Schäufelebraten im TK. Und dieser, der hat, wenn man sich das anguckt, was in Franken da so an Größe von so einem Schäufele auf dem Teller landet, und mein Braten, das war völlige Eskalation, der war Rinderbrust, nee, es war einfach wie ein Hinterschinken. Das ganze Ding war so dermaßen riesig mit dem Schäufeleknochen drin.
Okay.
Und ich habe es kaum in meinen Bräter reingekriegt. Dann habe ich das so klassisch gemacht, eigentlich wie auch die Porchetta, weil auf dem Schäufele hast du ja nachher auch so eine schöne crunchy Kruste oben drauf. Und das hat sehr gut funktioniert, einfach mit Fond anzugießen und dann bei milder Hitze so mal 2 Stunden einfach, dass das Innere gar ist, durch den geschlossenen Deckel und die Feuchtigkeit da drin, wird richtig gut oben der die Schwarte weich, und dann einfach nochmal 20 Minuten oder 1/4 Stunde unter den Grill zum Aufploppen. Funktioniert Bombe.
Ja, weil es schon so vorbereitet ist, quasi, ne, vorbehandelt.
Ja, genau, dass es erst zart, also auch auf Temperatur gebracht wird, kommt die Hitze von oben durch das Grillen nachher viel besser dadurch und poppt viel mehr auf, wenn du das, glaube ich, so ein Stück Schwarte direkt unter den Grill packst und das ist eiskalt, dann wird's halt oben drauf heiß, oben drauf fängt an, die Schwarte crunchy zu werden, und darunter ist halt nix. Also das wird halt nicht erhitzt und poppt dann auch nicht auf. War sehr, sehr lecker. Also mein erster Schäufele und so ein Braten mit Knochen drin hat echt nochmal ordentlich geboostet, muss ich sagen.
Ja, also, aber es gibt auch gar nichts Geileres, oder?
Ja, also das war ja auch ein Schwäbisch-Hellisches. Das war echt derbe fett. Ich habe mich in der Küche beim Schneiden des Bratens schon so an dem Fett satt gefressen, dass ich am Tisch kaum noch was essen konnte. Weil das halt echt so gehaltvoll war. Und aus den Resten habe ich dann gestern noch einen asiatischen Salat gemacht. Mit Koriander, Frühlingszwiebeln, Granatapfel, Chili, Limettensaft, so ein bisschen gepult halt das Fleisch.
Mhm.
Und dann nochmal so einen frischen Salat von dem restlichen Braten. War auch eine sehr gute Wiederverwendungsart für den Restbraten.
Das sieht auch sehr, sehr gut aus auf Instagram. Ich sehe das gerade. Das eine halt eher so klassisch und das andere dann mal eine schöne Abwandlung.
Genau. Also der Schäufele kriegst du, glaube ich, jetzt außerhalb von Franken als Cut. Ist schwierig. Müsste man sich mal einen Metzger suchen hier, ob der einem sowas schneidet.
Also sehen tut man es eigentlich nie hier, ne?
Nee. Ich glaube, für so einen Schweinebraten wollen die Leute sowas auch wahrscheinlich hier nicht haben, weil sie es auch nicht kennen. Aber dieses am Knochen geschmorte oder gegarte war schon sehr gut für den Braten. Es war sehr, sehr saftig, sehr aromatisch. Ich hatte kaum was dran, also den Fond, ich hatte, glaube ich, Kalbsfond dran gegossen. Einfach nur ein bisschen Salz und das Fett, was da auch so viel dran ist, ist auch richtig schön von der Aromatik her ins Fleisch gegangen. Du hattest einen richtig puren Schweinegeschmack da drin. Das war richtig gut.
Sehr geil, ja. Vielleicht gibt's das ja, muss man mal seine Metzger ein bisschen aktivieren.
Ja, ich denke, wenn man früh genug Bescheid sagt und das bestellt mal, auf jeden Fall eine sehr schöne Variante für einen Schweinebraten.
Aber es ist ja nicht die ganze Schulter, sondern wirklich nur der obere Teil, ne, von der Schulter, oder?
Genau, da hängt das Schulterblatt drin.
Ja.
Das ist ein Knochen. Also dieses Schulterblatt sieht da wirklich aus wie eine Schaufel. Ich habe, glaube ich, auch vergessen, auf Instagram Bilder zu posten. Also ich wollte es in der Story posten. Das habe ich, glaube ich, noch vergessen. Da muss ich nochmal nachlegen. Da siehst du dann sehr schön, das Schäufele konntest du so rausziehen, aus dem Fleisch nachher auch. Das Fleisch war wirklich super zart.
Jetzt kriege ich langsam Hunger.
Ja, ich auch. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich habe auch noch keinen Kaffee gemacht. Ich war zu spät heute Morgen für Kaffee. Ich muss mir gleich erstmal einen genehmigen.
Ich habe einen großen Filterkaffee schon bekommen von meinen Mitarbeitern. Oh. Die hatten schon gerade einen fertig. So was abgezwackt.
Die guten, ja. Ich müsste daher in die Maschine im Büro. Oder vielleicht habe ich noch Zeit für eine Aeropress. Aber wenn ich so im Zeitdruck bin, dann gehe ich leider auch immer wieder mal an den Vollautomaten und ziehe mir da einen Kaffee. Ist immer noch besser wie kein Kaffee, ne?
Das ist wohl wahr, ja.
Du hast eine geile Kaffeemaschine in dem Ferienhaus stehen, ne?
Ja.
Eine Mokka Maker?
Die Mokka Master.
Master, okay.
Genau. Ist eine Filtermaschine und die macht das, also die imitiert quasi so die Handbewegung, also was ist die imitiert? Eigentlich ist das einfach so konstruiert, dass das Wasser, was da rauskommt, oben, also sieht aus wie eigentlich eine ganz normale Kaffeemaschine, ne, so ein bisschen Retro-Style, würde ich schon fast sagen. Mhm. So KitchenAid-mäßig halt. Und das Wasser tropft oben raus, als wenn du das mit Hand aufgießen würdest. Und das ist auch in der perfekten Geschwindigkeit, so dass der Kaffee da echt gut so durchläuft, dass du echt ein gutes Ergebnis bekommst. Das macht die irgendwie ziemlich anders als eine normale Kaffeemaschine, was ich eigentlich nicht verstehe, weil es sind auch nur ganz einfache Bauteile.
Ist das auch nicht wertig?
Ne?
Das
ist, irgendwie
ist es nicht irgendwie schwer? Oder?
Die Maschine ist schon wertiger, das ist auf jeden Fall. Ne? Ich meine, das Ding kostet fast 200 Euro, ne? Also für eine normale Filtermaschine.
Ja, 230 ja. Euro sehe ich gerade bei Amazon, 210. Ja.
Also man muss auch natürlich sagen, wenn man die anmacht, ne, das dauert nur ein paar Sekunden, bis das erste Wasser oben rauskommt. Ne? Also der hat einen extrem guten Durchlauferhitzer. Ne? Ist schon was Besseres verbaut als so eine 30 Euro, was gibt es denn da, Milliliter-Maschine oder sowas. Ja, und das Geile ist halt auch, diese einzelnen Teile, wenn du einen Filter wechseln willst, ne, dann machst du das Teil oben ab. Ne, das sind alles so gesteckte Sachen, die du dann auch einfach auf den Tisch stellen kannst. Dann kannst du den Filter reinlegen und Kaffeepulver rein. Da fällt nichts um, keine Ahnung. Das ist alles sehr geil, einfach konstruiert und es funktioniert gut. Ne? Und ja.
Aber es ist, du machst einen Papierfilter rein?
Ja, ganz normal einen Papierfilter rein. Ne? Okay. Und das Resultat ist halt sehr, sehr gut. Alle Feriengäste, die bis jetzt bei uns im Sommerhaus waren, sind mega begeistert. Ich sollte da Provisionen, glaube ich, langsam verlangen. Ich weiß nicht, ob einer das schon sich die geholt hat, aber das ist echt, einfach daraus Kaffee trinken, ist einfach die beste Werbung, ne, für die Maschine selber.
Aber ja. Hat die genug Hitze? Also kommt das Wasser heiß genug auch raus? Weil das finde ich ja bei diesen Tropf-Kaffeemaschinen bei Milita irgendwie halt so.
Das soll ziemlich das perfekteste Gerät dafür sein, ne? Also.
Okay.
Abgesehen davon hast du unter der Kanne ja auch nochmal so einen Heizer, ne? Das Geile ist ja auch, der geht relativ zügig aus, ne? Also, das ist relativ zügig. Der hält halt nicht den Kaffee eine Stunde warm, ne? Aber heiß, ne? Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass er irgendwann mal sagt, so, jetzt ist mal gut, ne? Das war die Zeit, wo der Kaffee gut ist. Ne? Wenn er jetzt noch länger heiß hält, wird er halt scheiße. Ne? Ja, also ich feiere das Gerät sehr. Meine Frau findet so eine normale Kaffeemaschine für zu Hause halt viel zu groß, aber in Ferienhaus passt sie wunderbar rein.
Es ist ein schönes Möbel auch irgendwie. Es ist so richtig retro.
Ja.
Und ich meine, Filterkaffee bin ich ja auch nach wie vor totaler Freund von. Also allein schon einfach nur einen Keramikfilter hinstellen und damit morgens Kaffee aufbrühen, ist das Beste. Für mich der beste Kaffee.
Absolut, ne? Also das ist so, da freue ich mich auch mehr drauf als ein Latte Macchiato oder irgendwie sowas. Ne?
Auch ein guter Espresso, da freue ich mich auch drauf. Also guter Espresso oder halt so ein schöner Filterkaffee. Damit kannst du mich echt mir eine Freude machen.
Was ich ja letztens im Supermarkt entdeckt habe, was schon echt fies war, also ich musste das leider kaufen, um zu probieren, um mir eine Meinung darüber zu bilden, um euch davon zu berichten, habe ich mich aufgeopfert. Man kennt ja diese Eiskaffee.
Aber jetzt kommt nicht, jetzt kommt aber nicht Kartoffelsalat und dann machst du damit irgendwas Widerliches, oder?
Nein, nein.
Okay.
Es gibt ja diese Eiskaffees, die so im Kühlregal stehen, ne? Und da stand bei Cold Brew von Mövenpick.
Ah.
Ja, und die haben es dann auch so erklärt auf dem Bild, wie das so gemacht wird, dann, ne? Und es schmeckt einfach echt nicht gut. Also es war echt widerlich. Ne? Das ist aber auch das Problem, was wir hier mit Ernst gemerkt haben, wenn wir das in Flaschen abgefüllt haben. Nach einem Monat baut das Produkt ab oder du pasteurisierst es, ne? Aber dann ist es nie auf den Level, wo ein frischer Cold Brew ist. Ne? Also du machst den Dreck, pasteurisieren machst du die Aromen direkt kaputt. Ne?
Mhm.
Und wenn du es halt in eine Flasche packst und nicht pasteurisierst, dann ist es halt nach einem Monat nicht mehr das. Ne? Also es macht kaum Sinn. Also du kannst ja kein Getränk auf den Markt bringen, was nach einem Monat nicht mehr schmeckt. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja so ein frisches Produkt dann auf einmal. Ne?
Ja.
Und ja, dieses Mövenpick Cold Brew Zeug war echt nicht lecker. Das war fies. Ja, aber einen fertigen Cold Brew habe ich auch noch nie lecker getrunken. Das muss man dazu sagen.
Ja, wie wir in Alkmaar waren, da warst du ja auch schon öfters, ne?
Ja, ja,
schon. Da gibt es doch dieses eine Café, was da so ein Hausboot stehen hat, wo du dann in dem Boot sitzen kannst, in so einer Kurve.
Ja.
Marie und irgendwas. Und die hatten auch Cold Brew auf der Karte. Da habe ich mich auch mega drauf gefreut und habe den bestellt. Und da war der aus. Leider.
Ich glaube, das ist aber so echt das Problem. Ne? Die haben das wahrscheinlich gemacht, weil es irgendwie angesagt ist und so. Und dann hat es aber keiner bestellt. Dann haben sie es nicht mehr gemacht. Und dann kommst du. Ja. Was ich vorgestern getrunken habe, vor unserem Grill-Workshop, wir haben jetzt den zweiten Grill-Workshop gegeben, und da wollte ich mir einen Cold Brew schnell holen vorher auf dem Weg dorthin, und dann war der auch aus bei Ernst, und aber die haben mir diesen Nitro, ne?
Mhm.
Und das ist unfassbar, ich habe mir so ein Nitro zum Mitnehmen
Was ist denn der Unterschied jetzt nochmal?
Nitro ist ein gebrühter Kaffee, der dann ganz schnell runtergekühlt wird und dann mit Stickstoff gezapft wird.
Ah, okay.
Also wird dann im Fass geliefert, ne? Der wird also nach dem Brühen ganz, ganz schnell runtergekühlt, damit der sich nicht verändert, ne? Ja, und ich habe den mir geholt, habe dann getrunken und so voll den Flash bekommen. Das hat so krass, aber wirklich nicht so, dass man so eine Frucht so ein bisschen rausgeschmeckt hat, hat einfach richtig krass nach schwarzen Johannisbeeren geschmeckt.
Krass.
Ne? Das ist ja auch sehr ein spezieller Geschmack, ne? Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, also dass man da so einen Geschmack rauskitzeln kann, ne?
Hammer. Krass.
Ja. Also es war näher an schwarzen Johannisbeersaft vom Geschmack als an Kaffee.
Schwarze Johannisbeeren selber hätten sein können.
Ja, so heftig war das, ne? Also krass. Da war ich echt geflasht, also dass man das so krass funktionieren kann, ja. Schon eine schöne Sache, ne? Jetzt habe ich ja gesehen, habe ich gesehen, überall Werbung von irgendeinem Hersteller, diesen Cold Trip, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Das Eis, also quasi das wie ein Cold Brew, dass das Wasser nicht mit dem Kaffeepulver gemischt wird und gefiltert wird, sondern über den Kaffeepulver sind Eiswürfel, die schmelzen, genau. Dann Tropfen für Tropfen läuft das da durch. Und da gibt es irgendeinen großen Hersteller jetzt in Deutschland, der das jetzt irgendwie rausgebracht hat, dass auch jeder bald zu Hause haben wird. Ich bin gespannt.
Also als fertiges Produkt oder die Maschine, ja, um es selber zu machen?
Also die Maschine, um das zu machen.
Ja, ja, genau.
Also als fertiges Produkt, ja. Ja, du musst halt schon dein Kaffeepulver und das, dein Eis noch dazu holen, ne?
Nee, das ist, weil ich wusste jetzt nicht, was du meinst. Also ich finde es, das Gerät ist ja schon dann ein größeres Möbel und es ist wahrscheinlich auch echt teuer, das Gerät, wie man das von Kaffee ja so kennt, oder?
Also ich glaube, das lag irgendwo bei 40 Euro plus Mehrwertsteuer. Echt? Das geht, aber man muss ja mal dazu sagen, du kaufst ja das Gerät, aber die Leute kriegen nicht den passenden Kaffee dafür.
Also sehr wahrscheinlich. Die Empfehlung für so Kaffee ist dann schon schwierig, ja.
Ne? Also wenn ich gerade keinen Kaffee zur Hand habe, dann nehme ich auch mal so ein Dahlmeier Pro Domo, was aber auch echt nichts damit zu tun hat, was man so in diesen kleinen Kaffeeröstereien bekommt. Ne? Das ist schon vom Geschmack eine ganz andere Welt.
Ja, was halt komplett fehlt, ist die Fruchtigkeit bei den Kaffees, weil die Kaffees da überhaupt nicht für ausgelegt sind, die du hier so im Regal kaufen kannst. Da würden ja Leute, wenn die schwarze Johannisbeere in ihrem normalen Kaffee hätten, die würden ja fragen, der ist doch kaputt, das ist doch nicht in Ordnung so. Da musst du dich echt langsam rantasten und bei einem Cold Brew, da ist das natürlich super, wenn du so Aromen drin hast.
Ja, genau. Und es gibt schon so einige Leute, die ich mal mit zu Ernst geschleppt habe und die jetzt auch da dann ihren Kaffee einfach mal nur gefiltert bestellen und ohne Milch und Zucker trinken, weil das einfach so eine ganz, ganz andere Welt. Es geht ja echt schon Richtung Tee mehr dann, ne? Muss man echt dazu sagen, aber ist schon immer wieder spannend. Ja.
Ich hätte jetzt, gerade wo ich von diesem Restaurant auf dem Hausboot, oder von dem Café in dem Hausboot erzählt, da hatte ich ein richtig geniales Bier von der Brauerei aus Amsterdam. Kennst du Ödipus? Ödipus Brewery?
Das sagt mir was.
Die haben so sehr psychedelic Flower Power Etiketten.
Ja, ich glaube genau deswegen, ja.
Und die haben ein Bier mit Chili drin. Und ich habe erst gedacht, das ist sehr crazy. Kann das schmecken?
Ja, so, dann denkt man ja meistens, ist das eher so ein Gag-Bier oder so, ne?
Aber es war überhaupt, ich habe zwei Flaschen da gekauft und mir mit nach Haus genommen. Ich will da unbedingt was mitmachen, weil das kam erst so die Schärfe dann im Nachgang. Also es war ein IPA, du hast einen Hopfen und da und auf einmal kommt dann hinten so eine gesunde Schärfe nochmal über deine Zunge gekrochen und dieser Effekt war so richtig wow. Krass. Das war echt gut.
Ja. Es ist aber nicht zu scharf. Ja. Also
nein, es ist nicht zu scharf.
Weil wir hatten auch schon mal so wirklich so ein Bier, wo so noch Jalapeno mit drin ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also echt. Ne? Seitdem gehe ich immer so Sachen eigentlich immer. War schon ein Bogen. Auch die Bacon-Biere, die ich bis jetzt probiert habe, die waren echt nicht lecker.
Ja.
Das macht auch wenig Sinn.
Ja.
Wie sieht's denn aus? Mit Chefkoch-Bingo müssten wir eigentlich mal wieder spielen.
Das,
ne,
sollten wir spielen.
Ja. Vorher habe ich noch einen kleinen Veranstaltungstipp, denn der Termin fürs nächste Meetup steht. Nach langer Planung und Terminfindungssuche.
Machen wir das morgen.
Machen wir das am 19. November, am Volkstrauertag.
Oh.
Oh, ja. Was hast du denn noch? Was haben wir für eine Auswahl sonst? Ja.
Welches Thema? Wie heißt?
Also ja, es wird wahrscheinlich so irgendwie das Meetup ist ja zum 18. Mal und dann so das Meetup wird volljährig. Da müssen wir mal schauen. Wir haben echt einen coolen Deal gemacht. Es findet am Rheinauhafen statt, also direkt am Rhein, überdacht am PE 303. Das ist eine Event-Location. Und wir können quasi deren Überdachung da benutzen und die haben auch so Zelte und so, notfalls, wenn es regnet, ne? Weil grillen sollten wir schon draußen. Können aber, wenn wir auf Toilette müssen, können wir da rein. Wir können was zu trinken bestellen. Also das ist so eine der einzigen Sachen, ne, dass die dann gerne schon die Getränke von dort verkaufen möchten, ne? Dafür haben wir den ganzen restlichen Komfort, ne, den uns der Laden dann halt bietet. Und man kann direkt darunter parken. Kostet ein paar Mark, aber man muss nicht irgendwo einen Parkplatz suchen. Und ja, eine sehr, sehr schöne Location. Ist direkt unter diesen Kranhäusern. Also,
ah, geil.
Ja, also so quasi dazwischen unten am Rhein. Wirklich sehr, sehr schön. Und ja, dachten wir, wir machen das einfach mal. Und ja, ich habe schon spannende Ankündigungen gehört. Also ein Grillhersteller wird auf jeden Fall am Start sein und was Schönes zeigen.
Sehr schön, da bin ich ja gespannt. Vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal.
Würde mich sehr, sehr freuen. Also wenn du mal wieder mit am Start wärst. Ja.
Hm.
Hätte was.
Sehr schön. Letztes
Meetup liegt ein bisschen zurück, oder?
Mein letztes? Oh, schon ewig her, leider.
War das so vor 2 Jahren mit, wie hieß das nochmal, das Grillen der Lämmer oder sowas? So ein Osterding oder so?
Kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. So.
Ja.
Aber sonntags und Family und da muss man einfach mal gucken. Ich will auf jeden Fall.
Wem sagst du das?
Ja. So. Hast du ein Rezept? Ich habe schon eins.
Nee, aber das klickt sich jetzt ganz schnell hier.
Also, ich habe ein wunderbares Rezept gefunden. Wieder, es ist ein Traum, dass es dieses Rezept gibt. Wir sollten auch unbedingt mal solche Kommentare skippen, wenn wir sowas lesen.
Das stimmt.
Das ist mir gerade aufgefallen. Mein Rezept lautet Rinderhüftsteaks vom Kontaktgrill. Zutaten 2 Steaks, in Klammern Rinderhüftsteaks. Salz, Pfeffer, schwarz aus der Mühle. So. Weißt du Bescheid? Zubereitung, Kontaktgrill auf höchster Stufe aufheizen, die Steaks mit Salz und Pfeffer bestreuen, in den aufgeheizten Grill geben und 2,5 Minuten grillen lassen. Kräuterbutter schmeckt hierzu sehr gut. Und dann lese ich den ersten Kommentar. Geil. Gott sei Dank habe ich dieses Rezept gefunden. Habe einen Kontaktgrill gekauft und wusste nichts über die Garzeiten. Ja, das bringt ihm doch auch nichts, wenn er jetzt dieses Rezept gefunden hat, wenn sein Metzger die Steaks dicker schneidet, oder? Da muss man doch ein bisschen mitdenken, oder?
Oh Mann.
Ich habe auch im ersten Moment gedacht, der will den verarschen. Weißt du, so, ein Gott, habe ich dieses Rezept gefunden. Habe ich ja der.
Endlich.
Endlich, habe ich gesagt, das ist ja geil. Das war ein geiler Kommentar und dann meint er das ernst.
Aber kann das sein, dass die Chefkochseite so ein bisschen überarbeitet wurde? Das sieht so ein bisschen cleaner aus?
Kann sein, vielleicht ein wenig. Ja.
Man wird ja also richtig krass von Werbung erschlagen.
Ja. Habe ich gerade auch gedacht.
Also ein Drittel von meinem Bildschirm ist. War am Anfang jetzt gerade eine Maika-Würstchen-Werbung. Jetzt immerhin Mediamarkt. Ne? Das Schnäppchen des Tages. Könnt ihr euch ein Huawei-Smartphone für 279 Euro kaufen. Dann im Rezept quasi implementiert ist Werbung für das MacBook, aber mit MC geschrieben, von Bürgern der Zukunft, der Filiale der Queen und Igeln im Eisbecher. Alles über McDonald's. Scheint ein Buch zu sein.
Aha.
Oben wird mir Werbung angezeigt über dem Rezept für Autoleasing und darunter bietet mir Chefkoch ganz viele Produkte zum Kaufen an. Also so krass habe ich das noch nie gesehen. Also ganz ehrlich. Ne? Und hier kann ich auch alle Zutaten bei Rewe bestellen. Das finde ich zum Beispiel cool, weil ich bestelle öfter mal bei Rewe online. Ah. Ja. Aber kommen wir zu meinem Rezept, oder?
Aber hier steht, hier kommt jetzt die erste, ich muss noch mal kurz auf die Kommentare einzugehen. Jetzt ist die erste schlaue Frage. Auf die erste schlaue Frage dann nach dem Kommentar, nach dem Gott sei Dank. Der Kommentar geht ja noch weiter. Dieses hier ist perfekt, hatte es allerdings 3,5 Minuten drin, da mein Steak ziemlich dick war. Damit führt er das seinen ganzen Kommentar schon völlig. Das ist doch ein Schwachsinn. So ein Kommentar braucht doch keine Sau. Und dann geht's weiter. Wie viel Gramm haben denn die Steaks? Gute Frage. Gute Frage. Das wäre jetzt eine richtig gute Frage für das Rezept gewesen. Mein Steak hat 200 Gramm oder 150 und da hat das so lange gedauert. Gab es heute zum zweiten Mal bei uns, diesmal mit Rumpsteak. Das hätte ein neues Rezept verdient, oder?
Mhm. Rumpsteak
vom Kontaktgrill.
Das ist aber auch echt, das kannst du nicht vergleichen. Das ist echt eine andere Sache. Ich glaube, ich werde auch Rezeptersteller bei Chefkoch.
Ja. Hier kommt jetzt noch ein Kommentar. Die Bewertung kommt später, denn mir fehlt eigentlich ein Hinweis darauf, wie dick die Rinderhüftsteaks sind, die 2,5 Minuten brauchen. Ein Hinweis darauf wäre wirklich super. Ich probiere es heute auch aus und werde 2,5 Minuten grillen. Unsere Steaks sind ca. 1,5 bis 2 cm dick. Werde sie deshalb getrennt grillen und bin gespannt, ob sie zart, saftig und rosa sind.
So einen Kommentar kann man es eigentlich komplett auch sparen. Warum schreibt man das?
Dieses ganze Rezept, also das ist halt so ein Rezept, was ich finde, das ist doch völliger Schwachsinn. Da gehst du auf die Seite deines Kontaktgrillherstellers, der hat da eine Gebrauchsanweisung wahrscheinlich stehen, wie lange ein Rinderhüftsteak in der Dicke von 2 Zentimetern benötigt.
Oh Mann.
Es ist fertig, wenn es fertig ist. Sorry.
Was lernen wir daraus? Wir kaufen uns einen Kontaktgrill.
Ja. Ich hab einen Kontaktgrill abgestaubt bei einer Gastro mal. Da habe ich
George Foreman.
Nee, so ein wirklich so ein Gastro-Kontaktgrill, weißt du, so, wo die auch Tramezzinis schon mal drin toasten.
Also ein richtiges Ding, ja, kein Spielzeug.
Ja. Cool. Steht jetzt ewig rum. Ich habe da immer meine Buns drin aufgetoastet, wenn ich mal irgendwo ein Event hatte, wo ich das gemacht habe.
Aber man kann schon leckere Sachen damit machen, ne?
Ich muss das dringend nochmal auskramen.
Ja.
Aber jetzt
nicht so billig, ne? Ja, zu meinem tollen Rezept. Eingelegte Oliven habe ich.
Selbst eingelegte?
Ja, ein Glas Oliven.
Eingelegte Oliven.
Was denn?
Ist gut.
Ne? Eine Zehe Knoblauch, eine Chilischote, zwei Teelöffel gestrichene Gewürzmischung, Bruschetta Arrabbiata, Olivenöl. Also die Oliven in ein Sieb abgießen und abtrocknen lassen, danach die Zutaten schichtweise in ein Glas geben und mit Olivenöl auffüllen. Danach mindestens 5 Tage ziehen lassen.
Oh ja, okay.
Ja.
Ja.
Kann man machen.
Gibt's Kommentare?
Leider nein. Total schade.
Dann gib mir mal den Link dazu, bitte.
Ja.
Ich pack den in die Shownotes, die ihr wie immer unter küchen-funk.de finden könnt oder in eurem Podcatcher wahrscheinlich auch eine Verlinkung habt, weil wir füllen ja immer schön die Textinfos aus.
Ach krass, guck mal, da sehe ich, ich habe den letzten Link von der letzten Sendung habe ich ja gar nicht zugeschickt, das ist gar nicht durchgegangen, sehe ich hier gerade. Wissen wir da schon mal Bescheid?
Wo bist du denn? Achso,
oder auf meinem Rechner.
Ja, wo hast du es gerade geschickt?
Nee, ich wollte es dir über Nachrichten schicken, aber da war dann noch der alte Link.
Aha. Naja. Ja,
ich schick's dir über WhatsApp.
Sehr gut. Wir sind am Puls der Zeit, genau. Ja.
Der helle Wahnsinn. Ja.
Schade, dass es keine Kommentare gibt. Also das war wieder eine sehr erhellende
Rezeptidee.
Ja.
Schöner Ausflug in die Chefkoch Welt. Aber die hatten letztens einen Workshop gemacht. Das sah alles ganz gut eigentlich aus diesmal. Ne? Also
bei Chefkoch?
Ja, ja. Also ja, nicht selbst bei Chefkoch, aber auch irgendwie in Bonn. Ne?
Welchen hatten sie denn? Welchen Workshop? Ich habe es nicht mitgekriegt, glaube ich.
Wir waren doch sogar da eingeladen.
Erzähl doch mal, bei mir macht es gerade nicht Klick. Ich stehe am Schlauch.
Ich weiß nicht, wie der hieß, aber hier für Blogger, so ein Blogger-Ding, Workshop-Ding. Hier.
Ach, die hatten ein Foodcamp.
Foodcamp, sag ich doch. Dann sag hab ich doch gesagt die ganze Zeit.
Ach so, ja. Ja,
nein, aber. Ja, das sah alles ganz cool aus. Also.
Ja, da waren schöne Sachen dabei. Der Marc von Lappen und Prängel war ja auch dabei, ne?
Genau, und hier der Pistole, wie hieß der, Thorsten oder so? Weiß gar nicht, der sich da so sein, der baut sich sowas auf, das ist vergleichbar wie, finde ich, so ein bisschen der junge Ralf Boos. So einfach so ein paar Gourmet-Sachen, spezielle Sachen von so Leuten, die das so mit Herzblut betreiben und so, also so kommt mir das halt vor.
Ah, ja.
Vor 4, 5 Jahren war der Typ noch Krankenpflege, und jetzt ist das halt schon so, hat er einen fetten Online-Shop, oder was ist ein fetten Online-Shop, aber so vertreibt er so Feinkost.
Ah, schön. Ja,
und hält die ganze Zeit Vorträge.
Ah, ja. Also ich hatte, der Uwe war ja auch da von High Fidelity, hat erzählt über seine Zeit im So-Sein, habt ihr ja exklusiv vorher schon bei uns gehört.
Ja.
Und was war noch? Wir hatten, wen habe ich noch gesehen? Ich glaube, die waren ja nahe Kamea. Da war der der Koch des Jahres, der Chefkoch ist, der Sushi, die japanische Bar macht da.
Im Unico, und zwar Unico, der, genau. Ah, wie heißt er denn? Ja. Genau der.
Genau der. Naja, es sah wirklich sehr schön aus. Ich wäre gerne hingegangen, aber meine Kleine hatte Geburtstagsparty und deswegen bin ich nicht da gewesen. Leider.
Ja. So, jetzt, ich habe alle Produkte wollte ich bei Rewe einkaufen, ne, von meinem Rezept.
Ah.
Habe meine Postleitzahl eingegeben und habe auch gesagt, nach Hause liefern lassen. Dann hatte die Artikel gar nicht reingeschmissen.
Oh.
Schade.
Das ist aber blöd.
Ja. Keine Oliven zu Hause. Hm. Ja. Gut, gut. Sollen wir mal so tun, als ob wir arbeiten?
Wir sollten das jetzt unbedingt tun. Ich brauche meinen ersten Kaffee. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Es war mir wieder eine Freude, mit Martin zu quatschen. Und es freut mich, dass ihr auch immer wieder einschaltet. Bitte geht, wenn ihr Anregungen habt, einfach mal auf küchen-funk.de in die Kommentare und schreibt uns was Nettes. Wir haben da auch einen sehr aktiven Kommentierer im Moment. Wie heißt der? Der Heiko Blum?
Der Heiko Blumtritt, ja.
Ja, genau. Der ist immer ganz, ganz vorne dabei. Ansonsten Audiokommentare. Wir würden uns sehr über Audiokommentare freuen. Rechts ein Button, ein Flyout, da könnt ihr draufklicken und gerade mit eurem Handy was einsprechen. Ansonsten iTunes-Bewertungen, da könnt ihr zwar auch kommentieren, aber das lesen wir jetzt nicht so häufig. Wenn ihr irgendwas an der Sendung auszusetzen habt oder Antworten habt auf Fragen, die wir gestellt haben, geht besser in den Blog. Aber Bewertungen sind immer gut, damit wir noch mehr fleißige Hörer bekommen. Und ja, Flattern, Amazon, Wunschlisten findet ihr auch. Die Links im Blog und ja, Instagram, dann seid ihr bei Martin, genau wie bei mir, immer am Puls der Zeit. Und wisst schon, was im nächsten Küchenfunk vielleicht kommen wird und könnt vielleicht auch schon eine Frage stellen. Ne?
Absolut. Wir freuen uns immer gerne auf Fragen, Kommentare, Kritik. Und gibt's noch Flatter? Ja.
Ja, gibt noch Flatter. Ich weiß gar nicht, ob wir das. Die sind ja auch irgendwie am Umstrukturieren, aber ja.
Wir freuen uns halt drauf.
So ist es.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mal sagen, macht's gut und lecker.
So machen wir es. Bis dann. Ciao. Bis dann.
Ciao, ciao.